Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Israels Armeechef gegen Besatzung Gazas. In diesem Kapitel der Expansionskriege Israels schauen wir unter anderem, wie sich immer mehr Juden, sogar auch Zionisten, von der israelischen Regierung distanzieren. Andererseits in Deutschland Propaganda für die Ermordung von Journalisten geübt wird. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Das wahre Judentum. Immer mehr jüdische Menschen, sogar Zionisten, begannen sich für eine Tapferkeitsmedaille zu qualifizieren, indem sie gegen die politische Elite des Westens aufbegehrten. Einer dieser Menschen, der als letzte moralische Autorität Israels genannt wurde, Avraham Avrum Burg, ehemaliger Sprecher der Knesset und ehemaliger Vorsitzender der Zionistischen Weltorganisation, rief 1 Million Juden weltweit dazu auf, den Internationalen Gerichtshof zu ersuchen, Israel wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen. Die Essenz dessen, was er schrieb, war für mich deshalb so wichtig, weil ich es als Nichtjude seit Jahren immer wieder versuchte zu erklären. In einem Beitrag auf Substack erklärte er, dass es keine einheitliche Definition gebe, was ein Jude sei. Es gebe unterschiedliche Auffassungen, ob sich ein Jude durch Religion, Genetik, Kultur, Nationalität oder rechtlichen Status definiere. Israel hätte aus dem Wirrwarr eine Verschmelzung von Religion, Land, Macht, Sprache und Souveränität gemacht, was eine Mutation darstelle, die angeblich Judentum sei. Zitat: In diesem Moment der israelischen Geschichte haben sich drei dieser Elemente, Religion, Macht und Land, zu bösartigen Wucherungen entwickelt. Die Macht ist zu groß geworden und wird nun in den Diensten der pathologischsten Interpretationen des Judentums eingesetzt, die auf Eroberung und Herrschaft aus sind. Der unmittelbare Preis dieses Krebsgeschwürs ist der Verlust der israelischen Souveränität. Die Macht wurde gewalttätigen, messianischen Milizen übergeben. Ihre Bandenführer dienen nun als Minister. Gemeinsam, von oben und von unten gleichzeitig, haben sie den israelischen Staat zerschlagen. Dieses Land existiert nicht mehr. Zitat Ende. Diese destruktiven Elemente, so der Autor weiter, waren im jüdischen Volk schon immer präsent, wurden aber meist eingedämmt, marginalisiert und unterdrückt. Jetzt aber, nach 2000 Jahren, haben sie die Kontrolle übernommen und setzten ihre dunkelsten Impulse um. Jeder Jude müsse sich nun zwei grundlegende Fragen stellen: Was ist meine jüdische Identität und bin ich mit ihnen oder gegen sie? Es gebe keinen Mittelweg mehr und es dürfe ihn nicht geben. Er argumentierte dann mit Hinweis auf die jüdische Vergangenheit, wie sie in alten Schriften niedergelegt wurden, aber sieht sie vollkommen anders als die derzeitige Regierung Israels. Sich auf ihre Seite zu stellen, so meint er, bedeute, sich auf die Seite der verheerenden Mächte der Vergangenheit zu stellen. Auf die Seite, welche einen rücksichtslosen und wahnhaften Aufstand gegen das Römische Reich startete und die Zerstörung des Zweiten Tempels und unsägliches Leid über das jüdische Volk brachte. Sich auf ihre Seite zu stellen, bedeute, die biblischen Gebote der Vernichtung der einheimischen Nationen und den Mythos vom Massenselbstmord in Masada anzunehmen. Es bedeute, einer separatistischen, rassistischen Kultur zu folgen, einer Welt, in der Nichtjuden verachtet und Juden auserwählt und verehrt werden. Zitat: Es gibt dicke, ununterbrochene Linien, die sich von Bar Kochbas Hybris bis zu Ben-Gvirs Gewalttätigkeit erstrecken, von Rabbi Akivas messianischem Wahnsinn bis zu Smotrichs Rohheit und Fanatismus. Die Herren des Verderbens in der jüdischen Geschichte starben nie wirklich und heute töten sie sogar. Doch das Judentum trug schon immer eine andere Zivilisation in sich, eine, die in Selbstbeobachtung, Kritik, Mitgefühl und moralischem Handeln verwurzelt war. Der Prophet Nathan stand vor König David, Israels mächtigstem Herrscher, und klagte ihn der Korruption und des Blutvergießens an. Jahrhunderte später warnte der Prophet Jeremia die dekadenten Eliten Jerusalems vor der drohenden Zerstörung des ersten Tempels. Im Jahr 70 nach Christus floh Rabbi Jochanan ben Zakkai aus der Stadt der Zeloten und der Blutgier und begründete das neue alternative Judentum, einen Glauben der Anbetung ohne Tempel, der Identität ohne Territorium, der Stärke ohne Gewalt und der spirituellen Autorität ohne politische Souveränität. Zitat Ende. Aus diesem Judentum habe sich später Jiddisch entwickelt, eine Sprache, die auch als Sprache des Exils bezeichnet wurde. Eine Sprache ohne Land und ohne Grenzen, eine Sprache ohne Wörter für Waffen, Munition, militärische Manöver oder Kriegstaktiken. Die Basis der Lehre sei das Studium der Menschlichkeit gewesen. Das Ghetto dieser Juden sei ein großartiges Experiment in Sachen friedliches Leben, Selbstbestimmung und Fürsorge für den Nächsten gewesen. Trotz der Grausamkeit Israels gäbe es das immer noch. Er forderte nun all jene, die sich weigerten, die Diktatur der Macht und Korruption unter der Führung von Cäsar, Netanyahu und seinen apokalyptischen Eiferern zu akzeptieren, Zitat, die Stadt zu verlassen, wie es Johanan ben Sakkai tat, Zitat Ende. Diese jüdischen Menschen seien verstreut auf der ganzen Welt, haben keine Organisationen, keine riesigen Ressourcen, keine staatliche Macht, aber, so der Autor, sie hätten spirituelle und ethische Stärke ihrer Vergangenheit und die wahre Geschichte auf ihrer Seite. Und damit müssten und könnten sie das Blutvergießen stoppen. Zitat: So können wir beginnen. Wir brauchen 1 Million Juden, weniger als 10% der jüdischen Weltbevölkerung, um gemeinsam eine Eingabe beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu machen. Eine kollektive Klage gegen den Staat Israel wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in unserem Namen und unter dem falschen Banner unserer jüdischen Identität begangen wurden. Es ist Zeit zu sagen, Schluss. Zitat Ende. Die Hamas habe zwar abscheuliche Verbrechen begangen, aber nichts davon rechtfertige Israels Vorgehen in Gaza. Dies sei der Moment der Abrechnung und man dürfe nicht davor weglaufen. Soweit sein Artikel. Leider bietet er keine Plattform an, um es jüdischen Menschen einfach zu machen, seiner Aufforderung zu folgen. Israels Kampf gegen die Wahrheit. Einschüchterung von Augenzeugen. Ich hatte darüber berichtet, dass Tony Aguilar, ein mit Tapferkeitsauszeichnungen versehener Ex-Soldat der USA, der mit besten Zeugnissen ehemaliger Kameraden ausgestattet war, unter anderem bei Tucker Carlson über die Kriegsverbrechen in der Nähe von Nahrungsmittelausgabestellen in Gaza berichtet hatte. Natürlich blieb das nicht ohne Folgen. Verleumdungen, versuchte Rufzerstörung, Drohungen, Einschüchterungen nicht nur gegen ihn, sondern die ganze Familie waren die Folge. Daraufhin trat er zum zweiten Mal in der Tucker Carlson Show auf. Ein ganzes Transkript hier anzubieten, würde das Format sprengen. Das können Interessierte in Band 4 meiner Gaza-Buchserie lesen. Hier nur mein Eindruck von dem Gespräch. Der US-Offizier, dessen Frau ebenfalls im Militär war, stellte meines Erachtens ein Paradebeispiel für einen patriotischen US-Amerikaner dar, der davon überzeugt war, dass die USA das Gute in der Welt verkörpern, dessen Glauben aber durch seine Erfahrungen in Gaza unterminiert wurde. Seine Rede erinnerte mich etwas an die Erzählungen meiner Eltern, wie sie erklärten, dass die Menschen, wenn etwas Schreckliches geflüstert wurde, sehr oft erklärt wurde, wenn das der Führer wüsste. Zusammenfassung des Interviews. In diesem Interview mit Tucker Carlson berichtete Oberstleutnant außer Dienst Tony Aguilar, ein hochdekorierter US-Armee-Veteran mit 25 Jahren Kampferfahrung, über seine Tätigkeit für die Gaza Humanitarian Foundation, GHF, in Gaza vom 17. Mai bis 26. Juni 2025. Aguilar, der für UG Solutions arbeitete, beschrieb die katastrophalen Bedingungen in Gaza und warf der GHF und den israelischen Streitkräften, IDF, schwerwiegende Verstöße gegen humanitäre Standards vor. Aguilar schilderte Gaza als postapokalyptisch, mit zerstörten Städten und extremer Not. Die GHF, die nach der Sperrung der UN-Hilfe die Verteilung von Hilfsgütern übernahm, betrieb nur 4 Verteilungsstellen, die in oder nahe aktiven Kampfgebieten lagen, was Aguilar als Kriegsverbrechen nach der Genfer Konvention bezeichnete. Die Verteilungsstellen waren schlecht organisiert, lieferten nur Trockennahrung ohne Wasser oder Hygieneprodukte und versorgten lediglich einen Bruchteil der 2,21 Millionen Einwohner Gazas. Aguilar kritisierte die GHF für Intransparenz, fehlende Expertise und fragwürdige Finanzierung, die möglicherweise US-Steuergelder umfasste. Er beschrieb das 8-minütige Chaos bei der Verteilung, bei dem tausende hungernde Zivilisten auf Lebensmittel stürzten, während die IDF mit Maschinengewehren, Panzern und Tränengas schoss, um die Menge zu kontrollieren. Diese Methoden, einschließlich des Einsatzes von Stacheldraht, verstießen gegen internationales Recht. Aguilar erzählte die Geschichte von Amir, einem Jungen, der am 29. Mai 2025 an Verteilungsort 2 Essensreste sammelte und beim Verlassen des Ortes von der IDF erschossen wurde. Die GHF bestritt seinen Tod, indem sie ein Foto von einem anderen Jungen an einem anderen Ort vorlegte, was Aguilar als Vertuschung anprangert. Aguilar betonte, dass die IDF-Reservisten im Süden Gazas undiszipliniert und schlecht geführt waren, was zu zivilen Opfern führte. Er forderte die Einstellung der GHF-Finanzierung, eine Rückkehr zum UN-Hilfsmodell mit 550 täglichen Lastwagen und 400 Verteilungsstellen sowie eine Untersuchung der IDF wegen Kriegsverbrechen wie der Vertreibung und Entmenschlichung der Zivilbevölkerung. Er betonte seine Unterstützung für Israel und verurteilte die Gewalt der Hamas, betonte jedoch, dass Rache die Menschlichkeit nicht opfern darf. Aguilar, der keine politische Agenda verfolgte, sprach nach eigener Aussage aus Pflichtgefühl, um die Wahrheit über die Hungersnot und die Missstände in Gaza ans Licht zu bringen. Er appellierte an die US-Regierung, Rechenschaft zu fordern und die humanitäre Hilfe zu reformieren, um die Würde der Zivilbevölkerung zu wahren. Soweit die Zusammenfassung des Interviews. Die Aussagen von Aguilar wurden von Ärzte ohne Grenzen bestätigt, welche die Verteilzentren der umstrittenen US-Stiftung Gaza Humanitarian Foundation, GHF, am 6. August als Orte orchestrierter Tötungen und Entmenschlichung beschrieben. Die Begründung für diese Schlussfolgerung fand man in einem längeren englischsprachigen Bericht der Organisation. Schon im zweiten Absatz hieß es, Zitat, »In der Praxis hat das militarisierte Nahrungsmittelverteilungssystem den Hunger als Waffe eingesetzt und Leid verursacht. Die Verteilungen an den GHF-Standorten führten zu extremer Gewalt und Tötungen, vor allem an jungen palästinensischen Männern, aber auch an Frauen und Kindern, die in der Hoffnung auf Nahrungsmittel dorthin gingen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts berichtete das Gesundheitsministerium in Gaza, dass mehr als 1000 Menschen getötet und 7200 verletzt wurden, als sie versuchten, Hilfsgüter abzuholen, die überwiegende Mehrheit davon an den GHF-Verteilungsstandorten. Erschreckenderweise haben wir die Auswirkungen der Gewalt mit eigenen Augen gesehen. Die medizinischen Teams von Ärzte ohne Grenzen, MSF, arbeiten an vorderster Front und behandeln Menschen mit verheerenden Verletzungen. Schusswunden, Schnittwunden durch Stacheldraht und Quetschverletzungen durch Massenpaniken, die sie sich beim Versuch, Hilfsgüter an den GHF-Verteilungsstandorten abzuholen, zugezogen haben. Zitat Ende. Enthüllungen über Hungerpolitik. Am 7. August meldete Mondo Weiss, dass der israelische Fernsehsender Channel 13 ein Transkript über einen Vorgang im März 2025 besaß, das enthüllte, dass die Regierung ganz bewusst eine Strategie des Aushungerns in Gaza betrieben hatte. Die Idee war, die Hamas durch die Blockierung humanitärer Hilfe wie Nahrungsmittel, Wasser und Medikamente zur Kapitulation zu zwingen. Noch schockierender, so Mondo Weiss, war jedoch, dass Israel gleichzeitig echte Chancen hatte, die Freilassung der Geiseln durch Verhandlungen zu erreichen, aber nicht genutzt hatte. Die durchgesickerten Aufzeichnungen zeigten, dass die Hamas die Gespräche ernsthaft führte und nicht in böser Absicht handelte. Tatsächlich hatten Israels hochrangige Geheimdienst- und Militärbeamte, darunter die Chefs der IDF, des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet und des Mossad, Netanyahu gedrängt, die sogenannte Phase B des Waffenstillstandsabkommens voranzutreiben. Über ein Video, in dem das auch publik gemacht worden war, berichtete ich bereits. Die Veteranen von Militär und Geheimdiensten erklärten, dies könne zur Freilassung aller Geiseln führen. Sie argumentierten, dass dies selbst bei einer späteren Wiederaufnahme des Krieges die beste Chance sei, die Gefangenen nach Hause zu bringen. Doch Netanyahu hatte dies abgelehnt. Er hatte den Waffenstillstand gebrochen und den Krieg fortgesetzt. Die Regierung hatte sich für die Fortsetzung der Belagerungs- und Aushungerungsstrategie entschlossen, mit der Hoffnung, dass sie damit Erfolg haben würde, während Verhandlungen möglicherweise scheitern könnten. Dieses Transkript lieferte den Beweis, dass die israelische Regierung diesen völkerrechtlich geächteten Weg gewählt hatte, obwohl andere Optionen auf dem Tisch lagen. Aber es war nur ein Beweis von unzähligen. So wie eine Aussage des Sprechers des israelischen Parlaments der Knesset, Nissim Vaturi, Zitat, »Wir erlauben zu viel Hilfe in Gaza. Wir sollten jetzt Gaza verbrennen. Das Ziel ist, Gaza auszulöschen. Wer dort bleibt, wird eliminiert. Punkt. Zitat Ende. Wer die Wahlkämpfe in Israel der letzten Jahre verfolgte, der wusste lange vor dem 7. Oktober 2023, dass Gaza ausgelöscht werden sollte. Medienverantwortung. Derweil halfen deutsche Medien bei der Ermordung von Journalisten in Gaza. So wie die Bild mit der Schlagzeile »Als Journalist getarnter Terrorist in Gaza getötet, israelische Armee, Hamas Drahtzieher arbeitete für Al Jazeera«. Anas al-Sharif erhielt 2024 den Human Rights Defender Award von Amnesty International Australien. Selbst der Spiegel berichtete, dass Journalistenverbände angesichts der Tötung von inzwischen über 230 Journalisten durch Israel, oft einschließlich der gesamten Familie, davor gewarnt hatten, einen der wenigen verbliebenen Reporter zu ermorden. Wie nichts anderes zu erwarten, behauptete Israel, der getötete Journalist sei Hamas. Bei der Gelegenheit wurde durch die Rakete ein ganzes Zelt mit Journalisten ausgelöscht. So auch gleich Mohammed Kuraika und mindestens 5 andere Mitglieder des Al Jazeera-Teams in Gaza. Die Autorin und Journalistin Hala Jaba schrieb in einem Thread auf X, was hinter dem Mord an einer ganzen Gruppe von Journalisten steckte, weil ein Mitglied angeblich Hamas war. Zitat: Israels Hetzkampagne gegen Anas al-Sharif vor und nach seiner Ermordung ist ein Paradebeispiel für die Rechtfertigung eines Kriegsverbrechens. Stunden nachdem Netanyahu die Besetzung des Gazastreifens verkündete, wurden Anas und 5 weitere Journalisten getötet. Israel bezeichnet ihn als Hamas-Militanten, doch ihre eigenen Beweise widerlegen diese Lüge und enthüllen einen Plan zur Ermordung von Journalisten vor der nächsten Phase der Gräueltaten. Zitat Ende. Dies ist kein Zufall, sondern Teil einer gezielten Kampagne, um Zeugen vor der nächsten Phase der Gräueltaten zum Schweigen zu bringen. Zitat: Die Hamas war die gewählte Regierung im Gazastreifen, ihre Funktionäre waren die Politiker und die Qassam-Brigaden ihr Militär. Ob man sie als Terroristen betrachtet oder nicht, spielt keine Rolle angesichts der Tatsache, dass sie in Gaza die legitime Regierungs- und Sicherheitsautorität waren. Sie zu treffen, war Teil der Berichterstattung. Journalisten weltweit fotografieren sich mit den Politikern, die sie treffen, von Netanyahu bis Putin, ohne deren Agenten zu werden. In Gaza ist ein Selfie mit einem lokalen Politiker so normal wie Händeschütteln. Hamas-Funktionäre interviewen oder fotografieren Mitgliedschaft. Journalisten haben interviewt ISIS-Kommandeure, Osama bin Laden, Nazi-Generäle im Zweiten Weltkrieg. Nichts davon machte sie zu Mitgliedern dieser Gruppen. Berichterstattung ist nicht gleichbedeutend mit Beitritt. Zitat Ende. Dann berichtete sie, dass Israel zensiere, während Gaza, relativ gesehen, das nicht tat. In Kriegszeiten, so führte sie aus, müssen israelische Journalisten Berichte der Militärzensur vorlegen. Selbst ausländischen Medien wurde es zum Beispiel untersagt, Schäden durch iranische Angriffe zu zeigen. Sie habe Gaza mehrfach besucht und darüber berichtet, auch während der Hamas-Regierungszeit, und sei nie irgendwie zensiert oder eingeschränkt worden. Dann verglich sie die Situation der ermordeten Journalisten mit der von eingebetteten westlichen Journalisten in Kriegen. Die USA hatte Journalisten in Truppen im Irak und in Afghanistan eingebettet und ihnen Transportmöglichkeiten, Sicherheit und selektiven Zugang gewährt. Das, so die Autorin, machte Christiane Amanpour oder Peter Arnett nicht zu US-Soldaten, sondern zu Reportern, die aus dem Inneren berichteten, die einzig mögliche Lösung. Nach israelischer Logik hätten auch sie als feindliche Kämpfer behandelt werden müssen. Dann erklärte Jaber die Heuchelei israelischer Medienvertreter, was man gerne auch übertragen könnte auf die Mehrheit der deutschen Journalisten und Beispiele. Zitat: Eine der lautesten Stimmen, die Anas als Terroristen brandmarken, ist der israelische Journalist und ehemalige Angehörige der IDF-Spezialeinheiten Eitan Fischberger, jemand, der Kampfeinsätze tatsächlich durchgeführt hat. Nach ihrer eigenen Logik wäre er ein berechtigtes Ziel für gegnerische Kräfte. Und es ist nicht nur er. Unzählige IDF-Soldaten mit doppelter Staatsangehörigkeit haben in Gaza gekämpft, Zivilisten getötet und sind dann in die Länder ihrer anderen Pässe, London, Paris, Toronto, zurückgekehrt, um ein normales ziviles Leben zu führen, ohne jemals als Terroristen bezeichnet zu werden. Bei dieser selektiven Etikettierung geht es nicht um Wahrheit, sondern darum, palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen und gleichzeitig Israels eigene Kämpfer reinzuwaschen. Die Heuchelei ist eklatant. Zitat Ende. Was Israel als Beweis bezeichne, sei eine plumpe, gefälschte Tabelle. Es war nicht nur die Tabelle, erklärte die Journalistin, sondern sie wedelten auch mit Selfies von ihm mit Hamas-Führern und Funktionären herum, sowie mit Bildern von ihm im Militärtraining. Nichts davon beweise, dass er ein Kombattant war. Alle Israelis absolvieren eine militärische Ausbildung und wenn sie nicht in der israelischen Armee dienen, sind sie in der Reserve. Dennoch werden sie deswegen nicht als Militante oder Terroristen gebrandmarkt. Viele israelische Soldaten mit doppelter Staatsbürgerschaft haben in Gaza gekämpft, Zivilisten getötet und sind dann nach London, Paris oder Toronto zurückgekehrt, um ihr ziviles Leben wieder aufzunehmen, ohne jemals als Terroristen gebrandmarkt zu werden. Nach derselben fehlerhaften Logik, so schloss der Bericht, wären auch westliche Reporter, die bei US- oder NATO-Truppen eingebettet waren oder mit führenden Politikern fotografiert wurden, Terroristen. Tatsächlich sei es pure Propaganda, um ein Kriegsverbrechen und ein offenes Eingeständnis vorsätzlicher Tötung von 5 Journalisten zu rechtfertigen. Aber das sei ein gefährlicher Präzedenzfall. Wenn man in einem Konflikt nur mit einer Seite spreche, sei es keine Kriegsberichterstattung mehr. Verbrechen würden nicht untersucht und die Wahrheit komme nicht ans Licht. Aber das sei es, was Israel will. Der wirkliche Grund, warum Anas und die anderen Journalisten in dem Zelt getötet wurden, sei die Tatsache gewesen, dass sie der Welt 22 Monate lang Tag für Tag die Kriegsverbrechen Israels gezeigt hätten und dazu beitrugen, die globale Meinung über Israel zu verändern. Und das fürchte Israel mehr als alles andere. Deshalb bringe das Land Zeugen zum Schweigen, schalte die Kameras ab und unterdrücke die Stimmen der Berichterstattung, bevor die nächste Massenmordkampagne startet. Soweit Jaber. Kaum jemand im Westen wusste oder ahnte, welche Schicksale die Menschen in Gaza schon vor dem 7. Oktober 2023 durchlebt hatten. Dr. Rami Alatwan erklärte dies, und jeder sollte schockiert sein. Die israelischen jüdischen Siedler in Asqalan kamen mit dem Boot nach Palästina, vertrieben Anas Großeltern mit vorgehaltener Waffe, sperrten sie zusammen mit 250.000 anderen palästinensischen Flüchtlingen der Nakba in Gaza ein und bombardieren, hungern und schlachten sie seitdem ab. Anas wuchs in Jabalija auf, nur 15 Minuten von dem seiner Familie gestohlenen Haus entfernt. Doch er konnte nie zurückkehren, es nicht einmal zu Gesicht bekommen. Er überlebte über 10 israelische Militärangriffe, von der zweiten Intifada bis zum Holocaust. Hier endet das Format des Podcasts. Im Anhang findet der interessierte Leser noch Informationen über Deutschlands Rolle, über die Schnellvergabe von deutschen Staatsangehörigkeiten, 2 gleiche, ungleiche Pressekonferenzen von Netanyahu, ein Update zu Israels Pearl Harbor, einen Bericht über die Reaktion des Militärs auf Netanyahus Ankündigung, den Gazastreifen besetzen zu wollen und eine Analyse der Situation im Libanon, ein Land, das kurz vor einem Bürgerkrieg und der teilweisen Besatzung durch Israel zu stehen scheint.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.